Ich möchte es in einer Matinee noch erzählen, wie ich die Indianer erlebt habe, die alles verloren haben im Bürgerkrieg der marxistischen Regierung und nur ihr Leben retten konnten. Und jetzt haben sie ein Opfer zusammengelegt und mir mitgegeben, in diesem schrecklichen von 25 Mark. Da gibt's ja nichts mehr. Ich habe ja gesagt, wo im Zwangsumtausch 72.000 surinesische Gulden, die haben wir bloß im Automat zählen können, habe ich so ein Paket Geldschein gekriegt. Und die Leute, die nichts haben zum Nagen und zum Beißen, haben das gegeben für die Missionen der Moslems. Und wenn das in einer Indianergemeinde zu sehen ist, wenn sie wissen, was dort Gott tut, und da müssen sie die Gesichter sehen und sagen, von Kultur und Schönheit, plötzlich, wenn das alles wegkommt, was die Sünde in Menschen kaputt macht, wenn wieder das Bild Gottes in Menschen aufreißt, ist herrlich. Da freut man sich dran. Aber wollen wir nur der Aufreißer heute Abend haben, damit 2. Mose 3, Mose ist Berufung. Das ist immer schade, natürlich, wir hätten gern den ganzen Abend gelauscht, die haben nicht die Gitarre dabei. Ich habe sie schon verdonnert, wenn man so einen schönen Namen hat. Ich heiße Heinrich Schiefbauch und der heißt, wie heißt der Name nochmal vom Sänger? Edgar Americo. Ah, herrlich. Und wunderbar. So, 2. Mose 3. Ach, das haben wir noch vergessen. Am Fastnachtsdienstag ist kein Bibeltraining, weil wir da erst vom Michelsberg zurückkommen. Es war immer ein bisschen verzwungen. Ich habe schon als früher probiert im Übereifer, aber dann waren wir ganz kleine Schar und jetzt muss man es einfach was rumsagen nochmal. Weil dann viele doch auf Michelsberg mit sind und dann wird es kompliziert. Am Dienstag, Fastnachtsdienstag, ist einfach zu verzwungen. Moses Berufung. Mose aber hütete die Schafe Jitros, heißt er. Jitros, haben wir früher gesagt, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Ein Kennzeichen alle Berufungsgeschichten. Beim Samuel, hier bin ich. Das ist ganz wichtig für gläubige Leute. Das ist der Umgang mit Gott. Gott sprach, tritt nicht dazu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Wir können aus dieser Berufung Moses ganz wichtige Grundlinien des Umgangs Gottes mit seinen Leuten erkennen. Wann handelt Gott? Er handelt, wenn wir am Ende sind mit unseren Möglichkeiten. Es war eine verzweifelte Situation. Es war nimmer zum Aushalten. Es war zum Verrücktwerden. Es war eigentlich so, dass andere Leute sagen, du kannst dir bloß noch das Leben nehmen. Es war hoffnungslos. Die Israeliten waren unterdrückt und hatten eine Fronarbeit zu leisten, die war nicht zu schaffen. Und ein Ausweg war nicht in Sicht. Warum denn dieser Pharao auch 61 Jahre auch regieren musste, dieser wahnsinnige Tyrann Ramses II. Und selbst mit dem Tod von Ramses hört das Ganze nicht auf. Und da kommt das Gebet vor Gott. Wir haben das ja oft in unseren Liedern drin. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen das heute Abend so zuzurufen, dass Sie es jetzt für sich hören und sagen, warum ist bei mir gerade alles so schlimm? Die Krankheit wird nicht besser. Die Schwierigkeiten lösen sich nicht in der Familie. Die Schwierigkeiten im Beruf sind, die persönliche, seelische Grundstimmung ist so tief. Bei Gott sind die Gebete nie verloren. Und Gott weiß, wann er handeln muss. Und er handelt. Er hat bei seinem Volk gehandelt. Und es ist nicht so, dass er sagt, nur bei Leuten, die nicht gesündigt haben. Das Volk hat sich an Gott versündigt, hat Gott vergessen gehabt. Aber wer zu Gott schreit, erlebt es, dass Gott zu ihm kommt. Und das müssen Sie wissen, dass man nur in den Tiefpunkten Gott erkennen kann, weil es an uns liegt. Wir sind so besetzt von all den irdischen Dingen. Von den Aufgaben, von unseren eigenen Vorstellungen, dass Gott gar nie bei uns landen kann. Und Gott muss immer die Stunden abwarten, wo er überhaupt seine Geschichte bei uns beginnen kann. Und denken Sie doch bitte dran, vielleicht müssen Sie irgendwo noch heute Nacht durchwachen im Wartezimmer eines Arztes oder im Krankenhaus oder was bei Ihnen kommt. Denken Sie an, jetzt will Gott mit mir reden. Und wann kann Gott überhaupt mit uns wieder reden, wenn wir nimmer weiter wissen, wenn wir wieder offen sind, uns von ihm zu steuern zu lassen. Viele Menschen werden in den Stunden der Not bitter. Mir ist immer wieder leid, dass viele Leute aus unserer Verkündigung, meiner Verkündigung immer raushören und sagen, ich hätte kein Herz für die Zweifelnden. Doch. Aber wenn mein Zweifel so wird, dass ich ihn so Gott vorhalte, du Gott, warum bist du so böse? Dann kann ja Gott wieder nicht reden und um das geht mir's. Gott will die Notstunden zu Segenstunden machen. In dir ist Freude in allem Leide. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass der Gott nicht anders ist, als wir ihn kennen. Ein barmherziger, gütiger Gott der Liebe. Der aber Zeit braucht, bis er mit seinem Volk Israel reden kann. Und das waren die letzten Verse, die wir letztes Mal in der Bibelstunde noch gesprochen haben, vom vorigen Kapitel. Dass das Schreien über ihre Knechtschaft vor Gott kam. Und Gott denkt an seinen Bund. Und das ist für Gott das Zeichen, warum er hilft. Nicht, weil wir gut sind. Ach, manchmal hört man so verrückte Worte von Christen. Wissen Sie, ich bin schon recht, ich habe mir eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. So können Sie vor Gott gar nichts fordern oder erwarten, sondern nur das, der neue Bund in Jesus, dass er sich zum Zerbrochenen herunterbeugt und zum Schuldig gewordenen. Das ist das Zeichen, auf das darf ich pochen. Und das ist der Grund, warum ich weiß, Erhörung kommt. Weil Jesus es zugesagt hat, bittet, euch wird gegeben. Und ich darf mit meiner Not den Himmel stürmen. Ich kann Gott nicht vorschreiben, wie er handelt. Aber es wird so sein, dass er ganz wunderbar verherrlicht wird. Und wir können im Rückblick nur staunen. Ich rate ja immer wieder, führen Sie ruhige Gebetstagebuch oder schreiben Sie nur einmal in einer Bibelstelle hin, 6. Februar 1995, und noch ein Stichwort der großen Not, die Sie bedrängt hat. Sie werden in allen kommenden Jahren nur lächeln können, wie wunderbar Gott alles gelöst hat, was Ihnen heute unlösbar erscheint. Das ist mir zuerst wichtig. Und das Problem ist immer wieder, dass wir Menschen pendeln, einerseits zwischen einer maßlosen Arroganz gegen Gott, auch die Frommen erst recht, ja, ich bin doch des Herrgotts Stallmeister oder so, ich bin doch sein General und ich bin doch sein großer Evangelist und so. Und da kann Gott gar nicht mit uns handeln. Wissen Sie, dass das auch immer wieder das Geheimnis ist, wenn wir am Sonntag etwa bei Hudson Taylor davon gesprochen haben, dass er durch diese Depression durchlief. Er, der so ein gefeierter Mann war. Gott kann Menschen auch in großen Aufgaben nur segnen, wenn er sie ganz mächtig demütigt. Und das können Sie bei allen lesen. Ich bin überzeugt, dass der Billy Graham unheimlich viel Demütigungen erlebt. Für mich war es als Patensohn von William Busch immer hilfreich, die letzte Evangelisation im Kursaal. Da hat er gewohnt bei uns dort in der Knospstraße im Stuttgarter Westen. Und da war er so beim Frühstück dann ein bisschen traurig und meine Mutter sagt, du hast einen Brief bekommen, was stand drin? Und er hat gesagt, den darf ich niemand zeigen. Es war ein Kanzler der Theologe, der ihn so fertig gemacht hat über seine Verkündigung, dass man so nicht für christlich verkündigen kann. Und das musste er auch ertragen. Da Der andere sah nur der gesegnete Evangelist und erst nach seinem Tod ist es Jesus unser Schicksal zum Bestseller geworden. Das ist Gottes Art, er kann manchmal uns das nicht geben, weil wir vielleicht stolz würden. Da geht's durch ganz schwere Demütigungen durch und das ahnen andere oft gar nicht, was das ist. Und es ist auch ein großer Dienst, wenn sie da auch immer wieder solche Leute, die an der Front stehen, ermutigen. Das weiß unser Bruder Neufeld auch, wie man dann oft das Muffensausen kriegt und denkt, was soll ich jetzt da machen? Und dann spürt man auch die Angriffe des Feindes. Und Gott kann nur handeln, ja, jetzt sind wir einmal arrogant gegen Gott und bilden uns was an und dann fallen wir wieder in die Depression, statt dass wir da bleiben, wo Gott uns beruft. Kennen Sie das schöne Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, wo er aus den letzten Tagen seines Lebens schreibt und sagt, wer bin ich? Sie sagen immer, ich trete aus meiner Zelle wie ein Gutsherr und so weiter. Wo er zum Schluss sagt, ich bin nur in der Hand Gottes geborgen. Und sehen Sie, deshalb sage ich immer wieder, der Glaube kann nur ganz einfach in seiner Jesusliebe sein. Wie ein Kind. In des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß. Und da allein können Sie ruhen. Und wenn alle Menschen gegen Sie stehen, macht doch nichts aus, wenn der Herr für Sie ist. Und das ist immer wieder wichtig, dass Sie da durch müssen. Und das ist eine Art, wo Sie ganz neu immer wieder zu Jesus hinfliehen. Und leider beginnen wir oft mit dem richtigen Beten, erst wenn die Not am größten ist. Wir waren heute 5 Männer beim Beten. So lebendige Gemeinde sind wir. 5 Männer beim Beten. Sonntags waren wir. Wie viel waren wir? Frauen und Männer? 6. Wo sind die Beter? Sie beten alle im Herzen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass sie so viel beten. Sie beten erst, wenn's dick kommt. Und dann bitten sie das andere für sie. Und das ganz wie nicht beten wir auch sonst noch. Aber es ist auch wichtig, dass man miteinander betet. Ich bedauere ja auch nicht, dass wir große Gebetsversammlungen haben. Ich hätte gerne ein Bibeltraining am Ende noch Gebetsgruppen. Es ist so wichtig, weil es eben uns nötigt, auch konkret jetzt zu beten. Und wir haben's auf so viel Dinge erlebt und erfahren, dass wir immer nur staunen können. Wie Gott uns führt. Gott hat uns aus einer ganz großen Raumnot in unseren Werken herausgeführt und ganz 2 Häuser weiter von mir plötzlich den nötigen Büroraum geschenkt. Das hätten wir am Silvester noch nicht geahnt. Das war wirklich, das steht seit einem halben Jahr leer und wir sind wie die Blinden draufgestolpert. Ich glaube, dass Gott so viel eigentlich für seine Kinder tun will, wenn wir mehr beten würden. Und sie dürfen das erwarten, so steht es in der Schrift drin. Und Gott sagt nie, behelligt mich nicht mit eurem Gruß, sondern sagt, betet mehr. Ruft mich ununterbrochen an, betet. Und er kann nicht können wir es ihm vorschreiben, was wir wollen. Aber er wird antworten. Und jetzt kommt die Antwort Gottes, dass Gott zuerst einmal redet. Er offenbart sich. Er offenbart sich in einer merkwürdigen Weise. Vielleicht fällt Ihnen bei der ganzen Geschichte auf, dass eigentlich gar nichts Besonderes passiert. Das ist eigentlich alles natürlich nachvollziehbar. Die Geburt des Mose, dass die Mutter das Kind auf dem Nil aussetzt, dass das Kind gefunden wird, dass das Volk seufzt, das ist eigentlich alles natürlich. Und doch ist Gott schon lange da. In den ganz natürlichen Abläufen. Ich mache den Streit nicht mit, ob man Gottes Wunder nur im Übernatürlichen erleben kann. Sie müssen wissen, jeder Atemzug ist schon ein Geschenk Gottes, dass ich noch hier stehe und lebe und Gesundheit habe. Das sind alles unverdiente Geschenke Gottes, so wie er uns bewahrt. Wir sehen oft die natürlichen Abläufe, aber Gott wirkt doch auch durch die natürlichen Abläufe. Das sehen wir in seiner Geschichte. So wie Jesus in Bethlehem geboren wird. Warum war das gerade so mit dem Erlass des Kaisers Augustus? Ja, das hat über Gott so ein. Er hat das Böse der Menschen mitgenommen und hat sein Heil draus gewirkt. Und das ist für Sie ganz beruhigend, dass selbst die bösen Leute, die alles Böse mit Ihnen wollen, nicht den Heilsplan Gottes umstoßen können. Aber dann kommt hier etwas Merkwürdiges mit der feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Was ist denn hier passiert? Wenn Sie es mal genau ansehen, wissen Sie überhaupt nicht, was passiert ist. Der Engel des Herrn erschien, aber er beschreibt den gar nicht, der Engel des Herrn erschien in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Also man sagt, der Dornbusch brannte, aber wo war der Engel? Hat er den gesehen in der Flamme? Ist gar nicht wichtig, was er gesehen hat. Ganz ähnlich ist es bei der Pfingstgeschichte. Es erschienen Zungen wie von Feuer. Ja, war das jetzt Feuerzungen? Und wie ein gewaltiges Brausen des Windes. Die äußeren Umstände sind gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist ein Dornbusch. Ich habe den lateinischen Namen gerade nicht da. Der in der Wüste an allen Ecken zu finden ist. Ein nichts, zu nichts gebrauchender Busch. wird zum Zeichen der Offenbarung Gottes. Und ist das für Sie nicht tröstlich? Eine ganz normale Sache, wie der Straßenkandel, dass Gott plötzlich durch den zu Ihnen redet. Durch einen Kunden in Ihrem Geschäft, durch irgendeine Zufälligkeit. Sie lesen was und Gott redet dadurch zu Ihnen. In einem Dornbusch, der war doch in der Wüste da, was war da, bis dass der plötzlich brennt? Irgendwie Mose spürt, Gott ist da. Und dann redet Gott weiter, es bleibt auch nicht so, dass er an dem Dornbusch stehen bleibt. Er möchte auf den Dornbusch zugehen und das erlaubt Gott gar nicht. Das Säen ist sofort wieder weg, weil das nicht durch Säen geht. Also, wird neulich wieder angesprochen, da hat sich wieder jemand gesagt, dass ich hätte so arg aufs Wort drauf sitzen, aber es gäbe doch noch andere, auch die Erfahrungswerte. Nein, nein, ist interessant, die Erfahrungswerte sind eigentlich nur die Aufhänger, das Ausrufezeichen. Es ist ganz deutlich, dass Gottes Reden, sein Wort, das ist das, wo Gott unverwechselbar zu uns redet, durch sein Wort. Und das ist so wichtig. Und da, als er sehen will, sagt Gott, stopp, Mose, und jetzt höre. Es geht immer bei Gott durchs Hören, nie durchs Sehen. Erst in der Ewigkeit dürfen wir sehen. In dieser Welt ist das Sehen immer nur Verführung, Versuchung. Die Eva sieht die Frucht und sie war hübsch anzusehen. War Versuchung. Die Augen sind immer die Versuchung. Das ist ja Gefahr, nicht bloß bei Illustrierten und beim Fernsehen. Natürlich ist die Gefahr drin. Ich kann es nicht alles grundsätzlich... Kann man deshalb Augen ausstechen. Aber ich muss irgendwo als Christ wissen, dass immer durch die Augen meine Verfügung kommt. Die Anfechtung meines Glaubens kommt immer aus den Augen. So wie der Mose nachher Angst hat, wie er vor dem Roten Meer steht. Oder wie der Knecht von Elisa sagt, das sind die Feinde, die heranziehen und so. Er sieht eben Gottes Hilfe nicht. Und darum kommen unsere Zweifel oft daher, dass ich Gott nicht sehe, sondern nur höre aus seinem Wort. Und das will mir oft nicht genügen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und der Glaube kommt nicht aus dem Sehen, auch nicht aus der Erfahrung. Und wenn sie dort bleiben, bleibt ihr Glaube auf dem falschen Fundament. Und Gott redet mit Mose und ruft ihn. Und die einzige Antwort ist zu sagen, hier bin ich. Soldatisch gehorsam, wir hatten es am Sonntag auch gehabt. Es gibt nur die Kommandostruktur Jesus und seine Jünger. Wie hat auch Paulus zum Timotheus gesagt, du musst ein Soldat sein, der dem Feldherrn gefallen will. So schön im Lied, mir nachspricht Christus, unser Held, dass ein Soldat nicht fahnenflüchtig werden darf. Und da ist ein autoritäres Verhältnis. Und das gilt heute nicht mehr viel, aber das kann man nicht umdrehen. Jesus ist nicht mein Kofferträger und nicht mein Kuli und nicht mein Kamerad, sondern er ist mein Herr. Und wenn ich das verliere, dann bin ich in meinem Glauben schutzlos. Ich möchte einen Chef haben, der mich regiert, einen Herrn, der mich ruft. Und wir wollen auch nicht von Gott machen, wie wenn das so furchtbar, was heute in der christlichen Gemeinde an Gotteslästerung gesprochen wird. Auch gerade in den Zweifeln, wo Gott, heilige Gott ist, der uns geschaffen hat. Jede Sekunde leben wir von seiner Barmherzigkeit unverdient. Ich will aber noch auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, wie sich Gott offenbart. Warum hat Gott nicht schon 40 Jahre früher gesprochen? 40 Jahre war ja der Mose in der Wüste, es war schon hart, in der Wüste Midian. Wir wissen nicht einmal, wo die Wüste Midian war. Alle Forscher sind gescheitert. Wenn Sie mal das Sinai-Gebiet sehen, und dann wissen Sie nicht, Angeschmidianiter-Gebiet drüben im südlichen Jordanien oder in Saudi-Arabien. Irgendwo in dieser Wüste wird es gelaufen sein. Und das ist doch so wichtig. Nicht mal der Ort weiß man. Aber Gott ist der Mose nicht vergessen. Und Gott braucht gar nicht Gaben, gute Abstammung. Er braucht nicht einen Namen, er braucht überhaupt nichts. Sondern wenn wir eine Null sind, dann kann Gott uns gebrauchen. Ein Namenloser. Er kann immer zurück, er war stinkend geworden bei den Ägyptern. Aber bei Gott ist er gerade richtig. Und Gott kann uns oft nicht gebrauchen, weil wir zu stolz sind. Und das ist das andere, was heute Abend so wichtig ist. Wann kann Gott uns gebrauchen? Wenn wir am Ende sind. Voraussetzung, dass wir für Gott brauchbar werden, ist, dass wir am Ende sind mit unserer Einbildung. Auch mit unserer frommen Einbildung. Und das hat ganz bestimmt Jesus in den Seligpreisungen gemeint, die geistlich arm sind, nicht geistig. Dürfen Sie ruhig was auf dem Kasten haben, aber geistlich, vor Gott leer. Gott ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das ist ein geistliches Geheimnis. dass Gott nur durch Leute arbeiten kann, die wissen, was Zerbruch heißt, die am Ende sind und die gar nichts mehr von sich glauben, auch nicht von ihrem Gutsein und von ihrem Können. Für den Mose war es doch schlimm. Er war von der höchsten Stufe, Adoptivsohn der Tochter Pharaos, akademische Grade, der hat doch sicher einen Doktor der ägyptischen Universitäten gehabt. Und was der alles mitgebracht hat, Wissen und Weisheit, hat ihn Gott zum Ziegenzüchter gemacht in der Steppe. Ha, das wissen unsere Brüder in Paraguay. Nicht einmal eine Kuh hat er mehr gehabt. Nicht einmal nichts mehr. Das war der letzte Kleinviehzüchter. Und einer, der durch die Steppe läuft, der sich nicht einmal mehr bei den Dörfern, bei den Siedlungen sehen lassen kann. Der bloß noch dorthin geht, wo niemand mehr hingeht. Den niemand mehr sehen will und den niemand mehr ausstehen kann. Und bei Gott wird das Leben brauchbar. Das war der Mann Gottes. Später. Weil er eine Null war. Und man sieht das heute Abend für ihr ganzes Leben begriffen haben. Das geht immer so. Bei der Erwählung Jesu, wenn er Jünger ruft. Bei dem, was der Paulus schreibt. Seine Kraft ist den Schwachen mächtig. Das ist der gemeint, wenn wir am Ende sind, und das macht der Herr immer wieder, wie es unser Bruder Neufeld erzählt hat, wenn ein Mensch in der tiefsten Sünde drin steckt, dann kann Gott arbeiten, wenn er Bekehrung will, raus. Und da rief Gott ihn, als er die Schafe trieb, es waren nicht einmal seine eigenen Schafe, er war nur Knecht, Lohnknecht. Also schlimmer kann man sich's nicht mehr vorstellen. Und wir denken immer wieder, ha, ich kann vielleicht für Gott was wirken durch meine Beziehung, die ich am ägyptischen Hofe habe. Nein, braucht doch Gott gar nicht. Gott braucht gar nicht unsere natürlichen Begabungen und bilden Sie sich auf Ihren Charme nichts ein. Aber eins muss sein, dass Gott Sie beruft und es gibt keinen Christen, den Gott nicht beruft. Mit irgendeiner Aufgabe, ganz gleich wo. Sie sind ein Zeuge Jesu, wir haben es auch beim Timotheus jetzt so schön gemerkt. Seien Sie das und wissen Sie, es kommt jetzt drauf an, nicht ob ich die Stimme erhebe oder was, sondern dass der Herr mit mir ist, dass ich in der Segnung Gottes gehen kann. Gott sagt zuerst zu diesem Mose, zieh die Schuhe aus. Das sagt ja unser Dr. Bräumer, hat es ja mal bei der Hofhager-Konferenz nochmal gesagt, das gefällt mir immer so, das ist so ein alttestamentlicher Forscher. Der sagt, bei den Juden sei es üblich gewesen, dass man bei einem Schwur, bei einem Handel, wie wir beim Notar sind, Frau Eideldreis, Sie dürfen Sie nicht anfangen in Ihrer Praxis, dass man einen Schuh auszieht. Das sehen Sie etwa noch bei der Geschichte von Ruth und Boas. Da hat er auch einen Schuh ausgezogen zum Zeichen, das war die Verpflichtung, dass er jetzt einen Vertrag eingeht, einen Schwur macht. Der Dr. Bräumer sagt immer, das sei die Begründung. Ich bin bloß nicht sicher, ob er recht hat. Das ist bei Theologen, manchmal reiht er sich halt so ein Fündlein. Da steht eben das Denn da. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wie es nun ist, ich glaube vielmehr, es ist tatsächlich so, dass Gott sagt, das ist ein Wüstenboden. Und wo ich bin, ist er heilig. Ist er nicht herrlich? Gott braucht keinen Tempel. Gott braucht keine Kerzen auf dem Altar. Neulich kam noch meine Frau und sagte, soll ich nur sagen, es fehlt Kerzenlicht. Ich sage, heute lassen wir es mal aus. Weil Gottes Geist da wirkt, wenn die Kerzen nicht brennen. Ist mir ganz wichtig. Ich bin so ein komischer Mensch. Daran hängt der Segen doch nicht. Gott wirkt auch, wenn wir in der Wüste sitzen. Wir können am Sand Gottesdienst feiern. Sondern dass Gott sich herunterbeugt und dass er zu uns tritt, das Geheimnis. Deshalb war der Tempel ein normales Haus. Gott braucht keine heiligen Häuser. Sondern die Gegenwart Gottes heiligt jedes Wohnzimmer und jedes Auto, in dem gläubige Leute unterwegs sind, dann ist es ein Tempel der Gegenwart Gottes. Ein Krankenzimmer. Selbst wenn wir von Toten Abschied nehmen, wird es plötzlich ein Platz der Gegenwart Gottes, wenn wir es in seinem Namen tun können. Ein heiliges Land. Ein von Gott geheiligtes Land. Und dann ist mir noch das Erschrecken von dem Mose wichtig. Er erschrickt vor Gott. Das dürfen wir ein Leben lang nie verlieren. Wenn uns ein mächtiger, einflussreicher Mann gegenübertritt und wir vielleicht die Gelegenheit haben, ihn um etwas zu bitten, da wird es uns auch geschwind vielleicht hoffentlich ein bisschen groß werden und sagen, jetzt darf ich das tun. Wie viel anders sollte das sein, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen? Das ist ganz merkwürdig, ich habe früher viel leichter gepredigt als heute. Ich muss sonntags in aller Frühe aufstehen, obwohl ich schon am Freitag meine Predigten wortwörtlich ausgeschrieben habe, weil mir es immer schwieriger wird, ich soll im Namen Gottes was übermitteln. Das ist, wenn Sie es auch so übermitteln, wenn Sie einen Besuch machen, also wie soll ich das können? Dass Sie einen Schrecken haben und wenn Sie gar noch erleben, da war Gott wirklich da und einer sagt, na, das, was du mir gesagt hast, das war von Gott, das habe ich gar nicht so gedacht. den Brief, den du mir geschrieben hast. Gott will durch uns hindurch reden. Gott will helfen, aber er benutzt dazu Menschen. Ist komisch. Gott könnte es doch auch direkt tun, er macht es nicht direkt. Er braucht uns. Und wenn wir jetzt versagen und unsere Berufung nicht erkennen, dann ist ganz schlimm, dann kommt Gott nicht weiter. Sie brauchen auch gar keine besondere Anstrengung zu machen, weil Gott kennt ihre Null-Existenz. Er kennt auch ihre Schwächen und Probleme. Er kannte ja den Mose mit all seinen Problemen. Wir werden das dann noch in 14 Tagen hören und 3 Wochen mit seinem Sprachfehler. Weil ausgesprochen denkbar ungünstig, so einen Mann zu berufen. Und Gott sagt, es ist heiliges Land, wo ich bin. Und darum ist auch jeder Gläubige, in dem Gott Wohnung macht, ein Heiliger. Nicht, weil er sinnlos wäre, sondern da wollen wir Respekt haben und jeden lieb haben, wenn er noch so komisch ist, weil die Gegenwart Gottes einen heiligt. Und nicht unsere Art ist heilig, sondern Gott heiligt uns. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen, wenn wir auch etwa zu Israel sagen, es ist ein heiliges Land. Oh, da wird auch gelogen und gestohlen und da wird alles Böse gemacht und Sünde geschieht. Aber Gott hat dieses Land geheiligt. Er hat sich dort geoffenbart an Menschen. An unheiligen Menschen, die er mit seiner Heiligkeit in Berührung brachte. Und diese Heiligkeit Gottes ist immer eine Heiligkeit, die alles heiligt, durchdringt. Das ist hier so wichtig. Und dann weiß Mose, man kann Gott nicht anschauen, er hängt eine Decke davor. Das war ja nachher nochmal, ich weiß nicht, wie weit wir da die Reihe machen, wie er da auf dem Sinai oben war. Und nachher konnten die das Gesicht des Mose nicht ansehen, weil so der Glanz von seinem Gesicht leuchtete. Hat er eine Decke noch drüber hängen müssen. So herrlich war das. Und das ist ja wunderbar, je mehr wir auf Gott zuleben, umso mehr kann seine Macht, seine Kraft unser Leben erfüllen. Und das prägt ihr Leben. Auch sage ich immer wieder, wenn Sie mit Schwermut zu kämpfen haben, das ist ganz wichtig, setzen Sie sich dem aus, dass Sie bloß die ganzen herrlichen Worte sich hören. Mir bedeutet es immer so sehr, wie ich die Bachchoräle so liebe, wo man auch die Botschaft durchs Lied bekommt. Aber das ist auch dann durch selber mitsingen, sich wieder zurufen, dass andere Ihnen Gottes Worte sagen, dass Gott zu Ihnen reden kann. Wenn das Ich Gottes hinter ihnen steht, sind sie unüberwindbar. Wissen Sie das? Auch wenn sie eine Null sind. Wenn das Ich Gottes hinter ihnen steht. Für Gott ist alles andere nicht wichtig. Deshalb hat Gott durch viele Bewegungen auch gewirkt und oft mit guten Gründen auch an den traditionellen Kirchen vorbei. Der Zinzendorf hat mal gesagt, es gibt keine Sekte, vor der Christen nicht beschämt noch Wichtiges lernen können. Wichtig. Demut. Der Gott macht auch vieles an Gruppen, weil die anderen versagen. Und da können wir oft stehen bleiben und sagen, ich möchte nur immer das lernen, was Gott mir sagen will. Und möchte gar nicht richten. Und wenn das Ich Gottes hinter ihnen steht, sind sie unüberwindlich. In den Dingen, die sie für Gott tun, natürlich. Beim Autofahren kann es trotzdem einen Teller geben, ne? Das ist klar. Aber Sie wissen, was ich meine, man kann trotzdem krank werden, sondern wir sind unüberwindlich in dem, was wir für Gott wagen und tun und beginnen. Und jetzt noch das Letzte, dass Gott heruntersteigt und zu seinem Volk sich bekennt. Da kommt das ja, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Man liest da drüber weg. Ich finde, eigentlich gehört das schon unterstrichen, dass mein Volk. Dass Gott plötzlich zu diesem Sklavenvolk in der Wüste, das geschundene Volk, sagt mein Volk. Wissen Sie, das Geheimnis Israels. Dass Gott sagt mein Volk. Und deshalb wird es am Ende unüberwindlich sein. Das einzige Volk in der Weltgeschichte, das so lange ohne Land durchkam und sich nicht vermischt hat. Mein Volk. Und da hat Gott noch sehr, sehr viel vor. Es haben auch viele Christen wieder vergessen und haben gesagt, ist doch überholt. Das ist nicht überholt. Gott hat nur die gleiche Sache auch zu uns gesagt, zu den Heiden. Und das ist ganz toll. Wer das mal begriffen hat, dass Gott zu uns sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und da sind sie unüberwindlich. Da kann der Tod nichts mehr machen und dann kann der Teufel nichts mehr machen, wenn sie das vorhalten, sind sie geborgen. Mein Volk. Und dann hat sagt Gott, ich hab's gehört, ich habe ihre Leiden erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errette, aber durch die Hand des Mose. Verstehen Sie? Jetzt braucht Gott uns. Und das finde ich so wunderbar, wenn Menschen das einfach probieren. Fasziniert mich einmal wieder bei unserem Bruder Neufeld. Da war einer und hat einfach sich dort senden lassen und hat gemerkt, da ist ein Feld reif zur Ernte. Wäre er nicht gegangen, wäre es nicht geschehen. Und ich möchte Sie ja immer wieder bitten, ich habe immer wieder so Ideen, Sie können Besuche machen, wie unsere Frau Bayer gerade so schön macht, an so vielen Kranken heute wieder. Viel schöner, als ich es könnte. Und wenn Sie es einfach merken, Sie müssen es tun, manchmal bräuchten Sie noch einen Stoß, seien Sie nicht schweigsam. Gell, Frau Bayer, man muss immer einen Stoß geben. Aber dann, alle Leute sagen zu mir, die beten so schön mit uns. Und es ist so wichtig, dass ich es Ihnen immer sage, weil Sie müssen irgendwo wissen, gar nichts was mitbringen an Geschenk, aber den Leuten etwas sagen, was sie aufrichtet im Glauben. Ich denke, manche von Ihnen können vielleicht Kinder in der Nachbarschaft sammeln und mit ihnen biblische Geschichten erzählen oder Lieder singen. Oder da gibt es so viele Gaben, und wo man später sagt, da ist aus dem Leben Frucht entstanden. Weil Gott will doch retten. Gott will das auch bei uns tun. Was er in Rondonia macht und in Paraguay, will er auch bei uns tun. Und das ist so faszinierend. Vorhin hat mich noch eine Mutter angerufen, sei so ganz schrecklich im evangelischen Heidehof-Gymnasium. Da wird so ein armer Schüler da furchtbar attackiert, weil er da nicht vielleicht Tanzstunden mitmacht und dann und so weiter. Voreheliche Geschlechtsverkehr sei halt gut, wenn man seine Sache ausprobieren kann, wird die Lehrer propagieren und allem. Wir leben ja in einer schwierigen Welt. Da müssen wir unsere jungen Leute sein und ihr seid jetzt Zeugen Jesu. Super, jetzt steht er mal wie Daniel hin. Ihr kriegt kein Echo bei euren Kameraden, aber vielleicht könnt ihr im Leben anderer Menschen einen Grund legen, wo die sagen, da gab es mal einen anderen Kameraden bei mir in der Klasse, der hat einen anderen Stil gehabt. Und das ist so wichtig, dass wir auch nicht mehr erschrecken, dass diese Welt doch furchtbar ist, in der wir drinstehen. Und da sind die Einflüsse so schwer, sondern Gott will retten und da gebraucht er uns dazu. Und das war ja bei dem Timotheus mir auch so eindrücklich gewesen, dass Gott da immer sagt, oder der Paulus zu dem Timotheus sagt, du, Leiden, das ist dein Zeugnis. Das heißt, einfach hinstehen und sagen und dann auch das ertragen, dass niemand dich ernst nimmt. Das ist, wir müssen damit leben und freuen uns, dass Gott es in der Hand hat. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand. Jetzt fangen unsere Fragen an. Aber die Ägypter, die größte Armee damals, das unüberwindlichste Reich, immer siegreich. Wie soll das gehen? Und Gott will, Gott ist es ein kleines. Lassen Sie das Gottes Regie sein, wie er das macht. Er hat seine Pläne und er will sich vor der Welt offenbaren und er will sein Volk führen. Jetzt könnte man die ganze Geschichte auch heute Abend noch lesen. Die Gemeinde Gottes in der Welt. Das ist das uralte Thema gewesen. Die Gemeinde Gottes in der Welt, sie vermischt sich zuerst mit den Ägyptern, mit der Heidenwelt. Und dann durchs Leiden, durch die Verfolgung, kommt die Gemeinde wieder zu ihrem eigenen und merkt, ich kann nicht einfach leben wie die Welt. Das ist ja auch bei uns immer eine Pendelbewegung. Wir wollen dann wieder so ganz weltoffen sein. Natürlich, wir sind ja nicht verstaubte, altmodische Christen und wir ziehen kein Kopftuch auf und so. Wir sind noch ganz natürliche Leute, fröhlich und lebenszugewandt und so. Und dann merken wir wieder, wir kommen gar nicht an und stehen dann wieder da. Es geht gar nicht anders, dass die Gemeinde Gottes verfolgt wird. Und dann sagt Gott zu dieser Gemeinde, ich will mit ihr sein. Ich erlebe heute so viele, die sagen, es hat überhaupt keinen Wert mehr, in der Kirche zu wirken und das alles bloß mit Gottlosigkeit und so. Ich will jedem Mut machen. Ich weiß, dass es auch hier bei uns Jahre waren, wo wir oft wirklich den Mut verloren haben und aufgeben wollten, bis die ersten Mitarbeiter der Jugend da waren. Und das ist manchmal ein harter Weg, aber ich möchte Ihnen Mut machen, bauen Sie Ihren Hauskreis, machen Sie Jugendarbeit. Der Herr macht seine Verheißungen wahr. Und er baut Gemeinde, wo Beter sind, die auf sein Wort hören. Und das ist ein Geheimnis, solange werden die Pforten der Hölle das nicht überwältigen können. Und ich höre immer so super Geschichten, wie das entsteht. Nicht die, wo es heißt, heute so Gemeinden, wo da alles auf Knopfdruck ganz schnell auf viele Tausend läuft, sondern treue Bibelgemeinden, die entstehen, wo irgendwo mal einer ist und der wirkt. Und er wirkt wunderbar. war am Sonntag in Nagold und dann sehe ich so einen Schuhhändler Raff dort, wer ihn kennt. Das sind so treue Zehfer heute immer. Was haben die dort gewirkt? Was haben die junge Menschen geprägt, neben ihrem Geschäft her? Einfach, weil sie sich von Gott gesandt wussten. Die sind gestanden wie ein Pfeiler. Die sind auch gestanden gegen manche irrige theologische Meinung. Haben gesagt, und so ist, und so steht es in meiner Bibel. Und sind ihren Weg gegangen und Gott hat sie benutzt. Es wird immer ein Weg des Leidens sein, auch wie bei Mose. Aber Gott hat viel vor und Gott möchte vor allem sich an seinem Volk verherrlichen. Und dann kommt das Letzte noch. Da machen wir dann das nächste Mal groß weiter, Vers 11 und 12. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Das ist mir das Schönste, dass er jetzt nicht sagt, oh ja, prima, da habe ich Beziehungen und ich kenne den höfischen Stil und da hast du gerade Richtige gewählt, sondern wer bin ich, dass ich das machen soll? Dass er erschrickt vor dem Amt und dann sagt Gott, ich bin mit dir. Und Größeres gibt's nicht. Ich bin mit dir. Und es kann sogar oft sein, dass sie das nicht wissen, wie es weitergeht. Dass sie sagen, ich bin am Ende. Ich finde das sogar super, wenn Sie vor dem Krankenbesuch sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist mir viel lieber, als wenn Sie gleich so 20 Sprüche auf Lager haben. Und sagen, aber Herr, jetzt gib's richtige Wort, dass immer es gerade kommt, wenn ich sagen soll. Und das ist ja wunderbar, ich will mit dir sein und du wirst sehen, dass ich mein Wort halte.